Willkommen bei die Carvus Calanta Show. Ich weiß, wie das klingt. Ich weiß, dass es irgendwie grammatikalisch herausfordernd ist für euer strenges Ohr. Für euer strenges, das geht doch nicht Ohr, ja? Aber ich will die Show korrekt ansagen. Die Show heißt die Carvus Calanta Show. Was soll ich tun? Soll ich anfangen mit Willkommen bei der Carvus Calanta Show? Und ihr guckt dann bei euch auf der App und sagt dann so, hä? Es ist die Carvus Calanta Show. Ich komme da nicht mehr raus. Ich muss da irgendeine Lösung finden. Das ist das Rätsel. Das ist das Rätsel dieser Show. Ich entschuldige mich. Ich schulde euch eine kleine Entschuldigung. Keine riesige. Ich muss mich hier nicht zu sehr selbst an den Pranger stellen. Aber eine kleine. Diese Folge kommt gerade eine Woche später raus, als ich es mir gewünscht hätte. Und es liegt einfach an Estres, wie meine iranischen Hörer jetzt sagen oder denken würden. Estres, ja. Zu viel gerade los, zu viel mit Vorbereitung beschäftigt für die Aufzeichnung. Shoutout an eine kleine Promostelle hier. 2.5. Ihr wisst Bescheid, jetzt am Samstag in Berlin, Meringhof Theater und auch in Hamburg am 30.04. Da zeichne ich zwar nicht auf, aber es ist das vorletzte Mal, dass ich das Programm spiele. Die Aufzeichnung wird das letzte Mal sein. Es gibt noch ein paar Tickets. Kommt vorbei, Link in Bio, ihr wisst Bescheid. Und ich baller hier die ganze Zeit Shows, ich zerrübe mich wieder. Ich habe es viel besser im Griff als die letzten Male, als große Sachen anstanden. Das letzte Mal war die Premiere von diesem Programm und das Mal davor die Aufzeichnung vom letzten Programm. Ich bin durchgedreht über Wochen, ja, war ich nur im Tunnel. War einfach nur so, war da voll drin und hab mir richtig viel Platte gemacht. Und jetzt mache ich auch viel, aber ich habe ein paar Techniken gelernt. Ich kenne mich ein bisschen besser. Es ist im Rahmen, aber trotzdem da ich bin nicht dazu gekommen, zu viel Stress. Deswegen hier eine kleine Entschuldigung meinerseits. Ich räume einen Fehler. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Das lag an mir, dass die Folge jetzt eine Woche später gekommen ist. Ja, dass dieser Solo-Podcast eine Woche später kommt, muss ich ganz ehrlich zugeben, nehme ich auch auf meine Kappe. War ja auch mein Fehler. Kennt ihr das, wenn so Leute, ey, das finde ich einer der nervigsten rhetorischen Moves, wenn so Leute offensichtlich irgendwas, sagen wir jetzt in dem Fall, falsch gemacht haben, ganz, ganz offensichtlich und das dann an so die große Glocke rhetorisch hängen im Gespräch und sagen, ey, auf jeden Fall, also nehme ich ja auch, gebe ich ja auch zu, habe ich ja auch, ja natürlich. Warum machst du gerade so ein Riesending draus? Offensichtlich ist es dein Fehler gewesen, deine Schuld. Ja, ey, gebe ich ja auch zu. Gebe ich ja auch zu, dass ich dir hinten aufgefahren bin mit 180. Den Punkt sehe ich ja. Da bin ich ja ganz transparent. Leute, es ist morgens, es ist der Dienstag, der 28. April. Ich habe hier direkt mir gedacht, boah, ey, wisst ihr was, ich stehe auf, ich nehme diesen Podcast auf wie ein Soldat, ja, wie ein Soldat direkt aufgewacht. Ich trinke hier meinen grünen Tee und bin hier eingestiegen und ich bin noch halb bei einem Albtraum, den ich gerade hatte. Ich würde sagen, es war ein Albtraum. Es war jetzt nicht erschreckend. Ich bin nicht schweißgebadet aufgewacht. Ich habe nicht geschrien. Aber es war unangenehm. Ich hatte einen unangenehmen Traum und es erinnert mich an den letzten unangenehmen Traum, den ich vor dem Special, vor der ersten Aufzeichnung hatte. Das war in der Nacht davor. Kleines Recap. Recap 2023. Ja, das war Februar, als ich das erste Special aufgezeichnet habe. Und in der Nacht davor hatte ich den Albtraum, dass ich Open Air aufzeichne. Also da geht's schon mal los, dass mein Plan war, eine Open-Air-Show im Februar zu machen und die aufzuzeichnen. Was einfach ein gigantisches, ein Konstrukt an Fehlern ist. Open-Air-Shows sind immer schwächer. Warum sollte man Open-Air aufzeichnen? Und dann auch noch die absolut insane Entscheidung in meinem Traum, ja, dass ich im Februar eine Open-Air-Show mache. Alle kriegen eine Lungenentzündung. Das gesamte Publikum sitzt dann in der Kälte und das war mein Plan. Und dann innerhalb des Albtraums habe ich mit einem genauso unfähigen Produzenten zusammengearbeitet, der seine Kameras über Nacht hat stehen lassen, draußen, einfach im Freien. Und es hat in der Nacht einfach geregnet und morgens waren alle Kameras kaputt. Einfach alles kaputt. Also ich habe eine komplette Scheißshow vor mir, will aufzeichnen und alle Kameras sind kaputt. Teures Gerät. Alles kaputt geregnet. Das war so. Und dann bin ich, ich weiß noch genau, ich hatte 5 Stunden gepennt, dann einfach nur, also zu wenig, aber der Kopf funktioniert und ich habe mich an dem Tag dann auch richtig gut gefühlt. Und diesmal habe ich jetzt gerade, bin ich quasi aufgewacht, mehr oder weniger wegen diesem Albtraum. Mein Albtraum war, haltet euch fest, ihr kriegt jetzt hier einen exklusiven Einblick in meine Psyche. Ey, irgendein Therapeut hört mich hier vielleicht, ja? Ich habe ab und zu, ich hatte in Shows auch schon mal Therapeuten sitzen in der ersten Reihe. Deswegen, es wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Es wäre gar nicht so verrückt, wenn einer von euch diese Sache jetzt professionell analysieren kann und ich mich hier gerade entblöße. Tiefe Ängste, Unsicherheiten, alles transparent über diesen Albtraum, den ich jetzt beschreiben werde. Und zwar, ich hatte den Traum, dass ich bei der Aufzeichnung auf die Bühne komme. Ich komme auf die Bühne und entgegen aller bisherigen Erfahrung, entgegen allem, wofür man mich kennt, entgegen allem, was ich sonst so mache, habe ich mir wohl in diesem Traum vorher überlegt, heute mache ich was anders. Heute, von allen Tagen, an denen ich hätte mal was anders machen können, exakt bei einem der allerwichtigsten Shows überhaupt, gehe ich mal neue Wege, was Outfits angeht. Gehe ich mal einen anderen Weg, was Outfits angeht. Ich probiere mal was aus. Ich bin mal frech. Ich bin eventuell rotzfrech. Ich gehe mit Hut auf die Bühne. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Und jetzt, es ist jetzt nicht hier so ein, nicht ein kleiner Hut, nicht so ein, nicht keine Cappy, auch nicht so ein, kennt ihr noch diese Zeit, als Justin Timberlake, wie ist dieses Album, Sexy Back, als dieser Style in war, da gab es so Leute, die dachten, sie sind cool, wenn sie sich so einen Standard klassischen 20er-Jahre-Hut aufsetzen, diesen Al Capone, diesen Gangster-Hut, diesen klassischen Hut. Das war, glaube ich, diese Justin Timberlake-Zeit, wo so Typen Slimfit-Hose, weißes Hemd und dann diese, wie heißen diese, Schnallen oder dass man eine Fliege trägt. Irgendwie dieser Style. So, das kam dann später, glaube ich, noch einmal mit Peaky Blinders. 10 Jahre später hatte dieser Style wieder so einen kleinen Hype, glaube ich, ne? Dieser, so. Und ich hab nicht diesen Hut. Ich habe nicht diesen möchte-gern-coolen-Hut. Ich habe einen enormen Hut auf. Einen gigantisch, einen riesigen Hut. Comichaft überdimensioniert. Und zwar den Gandalf-Hut. Diesen großen, fetten, so einen großen braunen Hut geht in jede Seite, wirklich comichaft riesig, irgendwie 1 Meter, 80 Zentimeter. Ich bin mehr Hut als Comedian. Ich komme auf die Bühne und alles, was sich die Menschen denken können, ist Hut, Hut, Hut. Es ist komplett egal, dass ich da bin. Das, der erste und der 12. Gedanke, den Menschen haben, wenn sie mich sehen, ist, wow, ist das ein riesiger Hut. Was geht mit diesem Hut? Warum trägt er diesen Hut? Hut, Hut, Hut. Ein riesiger Hut, ne, dieser große braune, oben dann so leicht abgeklebt. Ich sehe aus wie ein Hexer. Ich komme einfach als Hexer auf die Bühne. Ich sehe aus wie so ein Pilz eigentlich. So ein Stängel und dann ein riesen Hut. Und es ergibt null Sinn. Es ergibt null Sinn. Und sonst bin ich normal angezogen. Ich bin komplett normal angezogen und ich komme auf die Bühne und die Reaktion von diesem Albtraumpublikum ist nicht so, so übertrieben traummäßig, so dass sie so buh und so offene Ablehnung, boah, das ist die Angst. Ich meine, offensichtlich hat das was damit zu tun, aber es war nicht so offen, so klar, so buh. Ich höre einfach nur relativ realistisch. Shoutout an an den Regisseur in meinem Kopf. Weil ich finde, da wurde eine relativ realistische Form von Ablehnung simuliert. Und zwar, die Leute können nicht aufhören zu tuscheln. Keiner sieht die Show. Es ist egal, was ich sage. Es ist egal, wie gut ein Joke ist. Die Leute können nicht aufhören, diesen Hut zu sehen. So, und sind die ganze Zeit am Tuscheln und ich höre ungefähr, was sie sagen. Und es ist ungefähr so, warum trägt er diesen Hut? Warum trägt er diesen Hut? Was ist mit dem Hut? Also für die ist es so offensichtlich komisch, weil man sich ja denkt, wir kennen ihn ohne Hut. Wir haben uns Tickets gekauft in der Erwartung, dass er keinen Hut trägt. Wir glauben nicht, dass der Hut die Performance verbessert. Warum jetzt dieser Hut? Und ich spreche auch den Hut gar nicht an. Das kommt ja noch dazu. Ich komme da so rauf, als wäre es das Normalste der Welt, auszusehen wie so ein Hexer. Wie einfach ein Kind, das zu Fasching das alte Kostüm von dem größeren Bruder bekommen hat und der Hut passt nicht, aber ja, geh jetzt einfach damit aus dem Haus. Passt schon. Und die Leute können nicht aufhören zu tuscheln. Und egal, was ich mache, es hilft nicht. Und es ist halt wirklich, ich komme an einen Punkt, wo ich dann die Show abbrechen muss. Ich muss dann die Show abbrechen, weil ich mir denke, ich kann gegen diesen Hut nicht anspielen. Der Hut, ich weiß gar nicht, wie oft ich hier gerade Hut sage. Ich glaube, das ist der Rekord in Hut sagen auf irgendeinem Podcast. Aber ich denke mir so, ey, der Hut steht hier über allen Dingen. Also der dominiert mich hier gerade von oben, er drückt mich gerade richtig runter. Egal, was ich mache, das ist der End, das ist ein Heckler. Das ist der größte Heckler meines Lebens, den habe ich mir selber aufgesetzt. Und ich muss die Show dann unterbrechen. Und ich sage dann so, ja, ey, machen wir uns nichts vor. So, und ich kann auch nicht den Hut einfach absetzen während der Show, sondern ich mache dann so eine Pause. Und dann mache ich die Pause, und ich sage dann so, ey, wir gehen jetzt in die Pause, ich ziehe mich um. Im Sinne von, ich setze den Hut ab. Und in der Pause muss ich dann backstage auf Toilette gehen und dann bin ich wach geworden, weil ich musste tatsächlich auf Toilette gehen. Das war der Übergang von meinem Gehirn ins Echte. So, ja, okay, dann geh pissen. Was ist das für ein Traum? Weil es ist ja jetzt auch kein richtiger Schamtraum, wo man dann irgendwie so ohne Klamotten ist. Und dann so, ah, nee, du hast irgendwie so Scham. Weil ich habe ja mehr an. Aber trotzdem werde ich ja so gejudged von dem Publikum. Irgendwas habe ich verkackt. Es ist ja die, ich glaube, ey, das ist eine Real-Time-Analyse hier. Warum brauche ich einen Therapeuten hier in meinem Publikum, unter den Zuhörern, wenn ich das auch selber machen kann? Ich sage euch, was ich denke, was es ist. Ich glaube, es ist einfach die Angst vor mir selbst, dass ich unnötigerweise irgendwas verändere, so vorauseilend, weil ich mir denke, ich muss jetzt irgendwie besonders gut spielen. Ich muss jetzt hier irgendwas besonders geil machen bei der Aufzeichnung. Und ich fummel an irgendwas rum. Ey, und das bringt mich gerade zu etwas, was ich gestern gemacht habe, wo ich mich selbst dabei ertappt habe und ich muss da schnell raus. Weil ich habe so gemerkt, wie ich so ein bisschen so an fertigen Bits, wo ich an einer Stelle so rumfummel, wo ich eigentlich schon mal war, das kann mir mal passieren, dass man dann so auf einmal nochmal perfektionistisch wird, wo ich mir denke, nee, das killt die ganze Zeit. Hier brauchst du nichts zu verändern. Ist alles gut. Ich muss jetzt einfach nur sozusagen im Flow beim, ey, ich therapiere mich hier gerade selbst. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Ich sehe gerade euch, wie ihr das hört, aber wie so ein Therapeut. Ihr seid so gar nicht entertained, sondern ihr guckt mich einfach mit so einer neutralen Fresse an und nickt ab und zu und macht Notizen. Dafür nutze ich gerade diesen Podcast. Fuck, Alter, ich missbrauche gerade mein Publikum. Ich stelle mir einfach vor, wie ihr so vor mir sitzt und einfach nur so ab und zu so eine Frage stellt. Ja, und wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie dann wieder an Ihren Bits, die völlig fertig sind und killen, herumfummeln? Ja, nicht gut. Nicht gut. Ich will das nicht machen. Ja, aber das sind dann sozusagen, das sind dann Ängste, die hochkommen, dann kommt irgendwie so eine komische Zwangshandlung, dann will man irgendwas nochmal kontrollieren auf den letzten Meter und bla 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 bla. Und diese ganze Scheiße. Ich kenne das, ich weiß, dass ich diese Scheiße habe. Ich habe es echt mittlerweile viel, viel besser im Griff als früher. Junge, habe ich mich früher fertig gemacht, Mann. Ey, ihr hättet mich im Studium sehen müssen, als ich im Bachelor war. Yo, ey, das war so ein Abfuck, diesen Abschluss zu kriegen, weil ich habe mich so fertig gemacht. Später auch, als ich hier in Berlin war, um Callback zu machen zu Dave Brannick in der Zeit, wo ich mit ihm studiert habe. Später auch, aber ich weiß noch, in Rostock, Alter, im Bachelor diesen Abschluss zu kriegen. Es ist ja echt nicht so schwer, Politikwissenschaften zu studieren. Ich habe mir gerade überlegt, wie formuliere ich es am besten, aber es ist wirklich nicht schwer. Im Sinne von, es ist nicht schwer, einen Abschluss darin zu machen. Es gibt Studiengänge, da kämpfen die Leute ja wirklich darum, einfach zu bestehen. Naturwissenschaften oder Medizin oder Jura und all diese Sachen. Und Politikwissenschaften ist jetzt nicht in dem Sinne leichter. Ich meine, wenn du darin krass gut werden willst, ist es wie mit allen Sachen in der Welt. Und es gibt unendlich viel zu lesen und es sind komplexe Theorien und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich einfach nur den Abschluss machen willst, meiner Erfahrung nach, das ist wirklich machbar. Also das ist wirklich machbar. Und ich habe mich immer so fertig gemacht für diese Hausarbeiten, wie so ein Irrer. Dachte immer, ich muss alle Primärquellen irgendwie lesen, verstehen. Viel zu detailliert rangegangen. Ich habe mich komplett irre gemacht. Also, in dem Sinne war Comedy so fucking befreiend, weil man einfach auftritt und weil es ständige Auftritte gibt und man kommt dann einfach ins Arbeiten und es ist ein ständig laufender Prozess. Aber ich merke das, wenn es sozusagen auf solche Zielgeraden zugeht, wenn es dann so große Herausforderungen gibt, auch innerhalb von Comedy, was immer mein Free Space war, was ich immer mir verteidigt habe, als so, yo, auf der Bühne bin ich absolut nicht streng mit mir, wie sonst immer. Alles geht, ich lass frei, ich bin kreativ, ich lass laufen. Aber wenn es dann auf so bestimmte Wettkampfsituationen geht, dann merke ich wieder, kommen diese scheiß Muster hoch. Aber your boy hat's unter Kontrolle. Ja, jetzt habt ihr mehr über mich erfahren, Alter. Shoutout an alle Therapeuten da draußen, die das gerade gehört haben. Ey, ich hab einen Short gesehen. Ich bin so präzise, ich habe einen Short gesehen. Es war kein Reel, ich war auf YouTube. Ich habe einen Short gesehen von einem Model, sehr schöne Frau. Und warum habe ich draufgeklickt? Ja, es war einfach so ein perverser Impuls. So funktionieren diese Algorithmen ja. Die greifen ja einfach nur unsere Schwächen an. Ne? Ich bin teilweise manchmal die schwächste Version meiner selbst. Ja, ich habe da einfach raufgeklickt, weil sie einfach so, oh, ja, sieht, ja, ne, das hat einfach funktioniert. Ja, sieht halt gut aus. War halt auch in so einem Titel, ne? Und ich sag euch gleich, worum es ging. Shoutout übrigens an meine Frau, die das hier gerade hört. Aber ey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe einfach raufgeklickt, wie so ein Perversling, einfach so ein perverser Klick. Und ich habe als Perversling angefangen, dieses Video zu gucken. Und mittendrin wurde ich wach, kam mein erwachsenes Ich zurück. Und es hat mich traurig gemacht, diese heiße Frau zu sehen im Gym, was sie getan hat. Es hat mich wirklich traurig, aber es hat mich betroffen gemacht. Ich war echt so, fuck, Mann. Fuck, wie viel davon ist auch in mir drin? Boah, Mann, in was für einer Gesellschaft? Also, wo sind wir mittlerweile langsam angekommen? Weil das Video, dieses Short, handelte davon. Und es ist so selbstverständlicher Content mittlerweile geworden. Mit so Kommentaren, die gar nicht auf irgendeine Metaebene gehen, sondern einfach nur innerhalb dessen kommentieren. Ich sage euch, was es war. Es war ein, ich schätze, kann gut sein, dass es ein Model war. makellos, sie sah eigentlich makellos aus. Und das Short handelte davon, von ihrer Journey über, ich denke, es waren 7 oder 8 Wochen, sich einen größeren Arsch anzutrainieren. Schau, das ist das Video. Sie war einfach so unzufrieden mit ihrem völlig okayen Arsch. Sie war halt schlank als Typ, als Menschentyp. Und ihr Ding war es jetzt, diese Journey anzutreten, diesen transformativen Prozess, um einfach einen etwas größeren Arsch zu haben. Um dieses Problem in ihrem Leben zu lösen. Endlich in den Griff zu kriegen. Endlich reinen Tisch zu machen hier. Endlich ankommen. Endlich perfekt aussehen. Und es war so traurig zu sehen. Weil mittendrin, die war halt echt viel im Gym. Also sie musste voll viel, das waren halt diese ganzen Deep Squat und Hip Thrust. Das ist irgendwie eine Übung, die ich oft gesehen habe. Das scheint so eine Frauenübung zu sein. Ich glaube, es geht da um den Arsch, oder? Wo die dann so liegen, so quasi wie so Kettes, oder? Wie so, als würde man diese Brücke machen, wie so diese Kinderübung. Und dann einfach Langhantel auf der Hüfte und dann so hochdrücken mit der Hüfte. Und dann noch diese andere Übung mit dem Seil am Bein und dann immer das Bein hinten strecken. So. Dreimal die Woche, mehrere Übungen, Arsch im Fokus, alles. Und ich dachte mir so, krass, Mann, wie viel Zeit und Energie, wie viel Lebenszeit, wie viel Lebensenergie. Das sind ja auch alles Opportunitätskosten. Wie viele andere Dinge konnte dieses junge Mädel nicht machen mit ihrer Zeit, weil sie so versessen drauf war, dieses Nicht-Problem zu lösen. Es ging alles in den Arsch. Die ganze Zeit und ganze Energie war wirklich buchstäblich für den Arsch. Es wurde einfach in den Arsch investiert. Und es war irgendwie so, das war echt irgendwie, das war ein längeres Short. Es ging irgendwie sind Shorts jetzt auch manchmal länger. Ich blick da selber nicht durch. Es ging 1,5 Minuten, 2 Minuten. Und ab 40 Sekunden war ich so, fuck, Mann, wir sind gefickt. Wir werden nie hier irgendwie, wir werden als Gesellschaft unseren eigenen Untergang einfach annehmen. Es kann noch so viel rauskommen über Epstein. Es kann noch so lange der Völkermord in Gaza gehen. Wir können noch so sehr erfahren, wie schlimm es ist, dass Palantir irgendwie jetzt von unserer Polizei benutzt wird in einigen Bundesländern, dass sie Daten sammeln, dass es einfach so diese comichafte, böse Firma ist, wie so aus Terminator 1 oder 2, einfach so diese Skidnecks oder wie auch immer die hieß. Wir können noch so viel erfahren, was alles abgeht, aber wir werden uns nicht organisieren, wir werden nichts machen, weil jeder damit beschäftigt ist, seinen Arsch zu verbessern. Und ich musste auch an mich denken. Ich meine, ich habe jetzt nicht so ein konkretes Body-Projekt gehabt, obwohl, hatte ich. Also jetzt nicht so krass, aber so. Vor 1-2 Jahren hatte ich noch mal so ein Ding, das ist so, ja, ich würde mal ein bisschen mehr Muckis zulegen. Hab mich da einfach reingesteigert für so ein paar Monate. Hab so trainiert. Und das Ding ist, nichts daran ist per se falsch. So, Sport ist super, ja, sollte man treiben. Ich bleib dabei, ja. Und es ist eine gewisse Eitelkeit oder so, ist einfach im Rahmen, ist okay, jeder will irgendwie gut aussehen, irgendwie normal, gesund, whatever, ja, es gibt diesen ganz gesunden Rahmen, der einem auch gut tut, aber wie sehr dieses obsessiv-pathologische eigentlich schon Mainstream geworden? Weil das haben früher wirklich nur professionelle Models gemacht, deren Job es war, gut auszusehen. Ne? Und das machen jetzt so voll viele Leute, machen quasi Bodybuilding. Also nicht nur Sport, sondern ich baue hier meinen Körper. Das ist ja eigentlich ein Nischensport gewesen. Aber das ist ja so, es geht über Fitness hinaus, geht über, ja, okay, ich will ein paar Muckis haben, sieht einfach besser aus, so, ich fühle mich besser, bin fitter, bin fähig im Alltag, fühle mich gut und stark, alles super. Aber dieses andere Ding und wie sehr das, und auch so plastische Chirurgie und, also wir sehen ja alle im Schnitt besser aus als die Generation vor uns und sind gleichzeitig unglücklicher und dümmer. Eigentlich ist alles schlechter geworden, nur wir sehen besser aus. Ja, Mieten sind teurer, keiner kann sich ein Haus leisten, aber jeder hat einen geilen Arsch. Jedenfalls viel mehr, es gibt viel mehr gute Ärsche heutzutage. Also es hat sich einfach umgedreht. Eigenheim zu Arsch. Die Eigenheim zu Arschquote. Ey, in den 90ern nicht so gute Ärsche, viel mehr Eigenheim. Viel mehr Eigenheim, ja? Und jetzt ist man so, ah fuck, ich werde nie Wohneigentum haben, weil irgendein drecksnormales Haus kostet 1,2 Millionen, irgendein normales Haus. Ich übertreibe ein bisschen. Ey, ihr müsst hier mitgehen. Ihr wisst, was ich meine. Okay, das werde ich nicht haben. Also warum sich irgendwelche Hoffnungen noch machen? Das ist alles für den Arsch. Dann hole ich mir einfach diesen Arsch, ich hole mir irgendeine Handtasche, die viel zu teuer ist, aber das sind die Sachen, die sich so noch so arbeitende Leute gerade so noch leisten können. Ja, dann ist ja auch egal. Dann lasse ich hier einfach laufen. Das ist meine Theorie. Das ist meine soziologische Theorie hier gerade. So traurig zu sehen, weil eigentlich Bodybuilding, wisst ihr, wer Bodybuilding machen sollte? Ich meine, viele Leute machen es, die normal im Kopf sind, weil wir als gesamtes Ding krank geworden sind. Also wir sind in so einer kranken Situation, dass so normale Leute, dass es Mainstream geworden ist, kranke Dinge zu machen, es fällt gar nicht auf. Ja? Ich nehme mich da gar nicht so sehr raus. Ich nehme mich, Shoutout an mich an dieser Stelle, dass ich nehme mich hier gar nicht so sehr raus, ja? Ich will hier niemanden body shame. Niemanden, der einen geilen Arsch hat, jetzt gerade, der das hört, soll sich dafür schämen. Ich feiere deinen Arsch und du hast einiges für diesen Arsch getan. Es ist keine, du sollst dich jetzt hier nicht schämen. Darum geht's nicht. Ich will einfach nur sagen, als Gesellschaft sind wir da angekommen, wie wichtig diese Dinge geworden sind. Und dass das eigentlich Nischensport war mal, ne? Ich habe mal eine Doku gesehen, kann ich auch empfehlen, weil es einfach eine weitere nichtssagende Netflix-Doku ist. Aber es war eine Doku, so ein Biopic über Arnold Schwarzenegger, so über seinen Werdegang und wie schlimm seine Kindheit war, ne? Quasi ohne Liebe, ohne Anerkennung aufgewachsen. Das ist das Fundament. Das brauchst du, um Mr. Olympia zu werden. Das ist für diese Leute gemacht, wo die einfach in einem. Und fast niemand hatte die. Hat genug, wirklich genug. Unconditional, wie man es nennt, Liebe bekommen und Aufmerksamkeit. Aber es gibt Leute, die so wenig davon bekommen haben, dass sie in den 70ern Vorreiter waren in, jo, ich brauche eine größere Brust. Ich glaube, mein Vater hat mich nicht einmal gelobt. Ich muss Bank drücken. Ich muss 250 Kilo Bank drücken. Falls das eine realistische Zahl ist. Ja? Und dafür, das ist der Ursprung. Das muss man sich vor Augen halten. Die Stars, wer sind die Stars in der Sache, der man nacheifert? Wo kommen wir an, wenn wir ins Extreme gehen? Ich baue hier einfach ein Gedankenexperiment auf, ob das Sinn macht oder nicht. Arnold Schwarzeneggers Vater war Wehrmachtsveteran, völlig traumatisiert aus Russland zurückgekommen. Er war an der Belagerung von Leningrad beteiligt. Ja? Leningrad wurde über Jahre belagert. Kranke Geschichte, ja, die Bevölkerung, also das ging über Jahre, die hatten irgendwie irgendwann gar kein Essen mehr und einige Leute haben trotzdem irgendwie überlebt. Da gibt es Berichte darüber, wie sich Menschen aufgegessen haben, dass man Leichen von Nachbarn einfach gegessen hat. Es gab kein Essen mehr. Ist richtig geil, da jetzt anzukommen. Einfach völlig unnötig von Bodybuilding zu so. Leute haben sich in Leningrad gegessen. Wusstet ihr das? Putins Eltern haben diese Belagerung überlebt. Das ist übrigens die Verbindung zwischen Arnold und Wladimir. Putins Eltern haben die Belagerung, diese extreme, absolut horror-traumatische Erfahrung der Belagerung von Leningrad durchgemacht. Und ich glaube, Putin hatte quasi Geschwister, die sind gestorben in dieser Belagerung, wenn ich mich nicht irre. Das sollte man lieber googeln. Und Putin wurde dann nach der Belagerung gezeugt, als der Zweite Weltkrieg vorbei war. Und es galt irgendwie als Wunder, dass er überhaupt noch auf die Welt gekommen ist. Ey, ich baue hier gerade so eine russische Mythologie auf. Putins Geburt ist ein Wunder. Nee, aber irgendwie galt es als so krass, weil die waren schon ein bisschen älter und die haben diese absolute Hungersnot durchgemacht und dass sie überhaupt noch ein Kind kriegen konnten. Auf jeden Fall, Arnold Schwarzenegger, also alle sind traumatisiert, die da waren, auf allen Seiten. Die Leute in der Stadt mehr als die Soldaten, denke ich mal. Arnolds Vater kommt zurück, ist ein gebrochener, kaputter Typ. Du brauchst diesen Vater, um dich reinzusteigern in deinen Körper, um zu sagen, ich werde so lange so schwere Dinge heben, bis ich so groß und stark bin, dass Papa einmal kurz diese Belagerung vergisst. Dass meine Mutter einmal mich richtig ansieht, mir richtig zuhört, mir irgendwie diese Aufmerksamkeit gibt. Das ist der Ursprung dieses, das sind die Stars. Das ist meine kleine Theorie, ja, das ist meine kleine Theorie. Wenn man wissen will, in welchem System, wie das System ist, in dem man lebt, die auch die kleineren Systeme, Bodybuilding als kleines System innerhalb des größeren, sagen wir hier, Kapitalismus, in dem wir leben. Man muss sich immer die Stars anschauen, die Gewinner des Systems, die Helden des Systems. Und wie geht's denen? Wie ist mein Leben? Das ist jetzt gerade meine Theorie. Wie ist mein Leben, wenn ich das, was mir hier vorgelebt wird, als so, das ist das Beste, das sind die Ideale, wenn ich das bis ins Extrem, bis an den Endpunkt gehe, wo die Gewinner ja sind. Und dann kommt man da an und merkt, yo, das sind Psychos. Die sind ja alle kaputt. Also jeder von denen hat dann immer irgendwie so einen Moment, wo sie dann Revelations, was auch immer, entweder offen über ihre psychischen Probleme reden oder ihre ganzen Skandale. Ich meine, Epstein ist ja so das Extremste, was wir bisher mitbekommen haben. Da sind ja Leute verwickelt, die uns präsentiert wurden als Vorbilder. Das ist das Ding, ja? Und deswegen glaube ich, sind wir allgemein einfach im falschen Film. Wir sind hier gerade, ich muss diesen deutschen Spruch rauspacken, wir leben hier gerade im falschen Film. Wir sind hier alle, ey, früher habe ich manchmal so vor, keine Ahnung, wann auch immer, man hat ja immer so ein bisschen, man ist ja immer so latent judgy und genervt von so Hippie-Leuten. Und so Leuten, die so, ja, bla bla bla, Blumen, whatever, ich chill hier einfach. Und mach dies, oh, irgendwie, sobald irgendjemand so einen krass alternativen Lebensstil hat und einfach so, ah, oh, nee, ich scheiß auf Leistung, Arbeit. Und ich war immer so, ach, was ist das denn für einer? Aber umso älter man wird, ich mach eine andere Wandlung durch, Alter. Ich werd immer weniger konservativ. Ich denk mir so, ey, Leute, ey, die haben ja voll den Punkt. Das macht ja mega Sinn. Das ist ja richtiger Quatsch, den man hier, also der einem so, ey, wer auch immer, das ist jetzt ein weiteres Ding. Ich meine, viele dieser Gedanken, vieles, was ich jetzt so gerade sage, ist ja auch voll Mainstream. Das ist ja auch jetzt mittlerweile, ist ja auch alles Trend und so, ne? Es gibt jetzt auch so Vanlife und so und das kann man ja auch dann kommerzialisieren. Und es gibt ja ganz viele Sachen, die dann jetzt wieder so, ah, hier, ne? Das ist ja jetzt nicht mehr irgendwie komplett Nische oder irgendwie sowas, ja? Vieles ist auch in unserer Generation voll angekommen und Leute irgendwie achten drauf oder wollen die 4-Tage-Woche, solche Sachen. Das ist ja so so, denke ich, ne? Gehört ja irgendwo mit dazu, so, zu dem ganzen Teil. Scheiße, was wollte ich sagen? Ich werde immer weniger konservativ. Ey, ich habe den Faden hier einfach verloren. Ich habe einfach den Faden verloren. Ich habe hier einfach den Faden verloren. Egal, Mann. Auf jeden Fall sind wir im falschen Film. Ah, genau. Genau. Wenn man alles so machen würde, wie es einem quasi von der Gesellschaft vorgesagt oder vorgelebt wird. Also stellt euch mal vor, es gibt ja manchmal so Leute, die wirklich nach Schema F leben. Die wirklich so dieses Ding haben, ja, ich heiraten, Kinder, Garten, Auto, Urlaub, dieser Job. Also und wirklich so komplett, also auch noch nicht mal im Sinne von, das ist ja jetzt noch nicht mal so krass alternativ oder so, sondern so ein paar bisschen andere Gedanken haben oder so ein paar solche Gedanken, so, nee, hä, Geld macht glücklich, also ich hab dann dieses, ich erarbeite mir das dann und dann wird das alles laufen. Also die quasi komplett so denken wie der klassische Boomer, also wie so Friedrich Merz, wie so Leute, die so komplett so denken. Und ich glaube einfach, dass fast niemand dafür gemacht ist. Also das wirklich so. Ich glaube, wenn man das alles so nach Schema F umsetzt, geht es einem nicht gut im Endeffekt. Also es sei denn, man verdient wirklich extrem viel und hat ein bisschen Glück, dass man eine also irgendwie die Ehe trotzdem gut funktioniert, man irgendwie eine tolle Frau hat und so. Und es ist alles so bilderbuchmäßig zufällig dann doch abläuft, wie auf dieser Postkarte, wie in diesem klassischen 50er Jahre American Dream Ding. Ich glaube, das funktioniert wirklich fast nie und wenn, dann mit Glück. Das ist meine Theorie. Anyway, Leute, ich würde so langsam abrappen. Ich würde es hier langsam abrappen. Ja, ich würde sagen. Ich sehe ein paar von euch mehr oder weniger am 2.5. Bei der Show, 30.4. ja auch nochmal in Hamburg. Also warum Daten nennen? Es ist jetzt am Donnerstag in Hamburg, am Samstag in Berlin. Und ja, Mann, wird eine krasse Woche für mich. Ich habe danach auch noch, ich gebe euch jetzt einfach nur so unnötigerweise so ein Update, als wäre das hier gerade eine Sprachnachricht an einen Kumpel. Die Woche drauf bin ich auch bei Aufzeichnungen, also es wird einfach, ja, wird ein bisschen durchgeballert, aber wir freuen uns, wir freuen uns über alles. Ey, vielen Dank, dass ihr reingehört habt, empfehlt den Podcast, gerne 5 Sterne, meine Empfehlung für eure Empfehlung und nochmal nichts, nein, alles gut, okay, ey, ich steig hier aus. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.